Wir finden den Predigttext in Markus 15, die Verse 16 bis 15. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihn lieber Barabbas losgeben solle. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum: Kreuzige ihn! Und Pilatus sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr: Kreuzige ihn! Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt würde.
Liebe Gemeinde, heute sprechen wir bereits zum dritten Mal über den Prozess Jesu. Ein Hinweis darauf schon mal, dass uns die Quellen darüber offensichtlich ausführlich informieren wollen. Und wir fragen, warum? Warum dieser Prozess so ausführlich? Warum hat der große Autor der Bibel, letztlich Gott selbst, so viel Wert darauf gelegt, uns in dieser Gründlichkeit über diesen Prozess zu informieren? In der Rechtsgeschichte gab es ja viele berühmte Prozesse. Und in der Literatur, da haben wir das skurrile Beispiel von Franz Kafkas Roman Der Prozess. Viele werden das in der Schule gelesen haben. Erstmals veröffentlicht 1925, ein Jahr nach Kafkas Tod. Er beginnt damit, wie Josef K. eines Morgens in seiner Wohnung völlig überraschend mit einer Anklage bedroht und von der Stelle weg verhaftet wird. Der erste Satz in diesem Roman lautet: Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Josef K. weiß nicht, wofür er angeklagt wird, von wem er angeklagt wird, er kennt den Richter nicht. Die Beamten, die er fragt, ergehen sich nur in Andeutungen, erweisen sich nur als Erfüllungsgehilfen einer anonymen Bürokratie. Josef K. darf vorerst noch seine Arbeit weiter nachgehen, er gilt aber trotzdem als verhaftet und das bleibt so bis zum Schluss des Romans. Und der Leser, der spürt, das ist pures Unrecht, was dem Herrn K. hier geschieht. Willkür der Staatsmacht, keinerlei Transparenz, der Mann hat keine Chance, sich zu verteidigen, ihm werden die Grundrechte entzogen. Und auf der letzten Seite dieses sehr bizarren Romanes wird Josef K. schließlich exekutiert, seiner vermeintlichen Strafe zugeführt, ohne zu wissen, warum und wofür. Und dann heißt es auf der letzten Seite: Wo war der Richter, den er nie gesehen hatte? Wo war das hohe Gericht, bis zu dem er nie gekommen war? An Kars Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere ihm das Messer ins Herz stieß. Beim Lesen des Romans ist man sich der unwirklichen Situation ständig bewusst. Kafka erfindet absurde Szenen. Und ich muss Ihnen sagen, das macht die Lektüre erträglicher. Weil man als Leser immer weiß, das ist Fiktion. Es ist so absurd, das ist Fiktion. Und diese Erleichterung gibt es beim Prozess Jesu nicht. Was Matthäus, Markus, Lukas und Johannes in ihren Prozessakten schildern, das ist real. Und deswegen so bedrückend. Es ist real, gerade in seiner ganzen Brutalität, in seiner widerlichen Ungerechtigkeit. Und davon werden wir auch heute lesen. Sie erinnern sich, es sind eigentlich zwei Prozesse, die hier innerhalb weniger Stunden in der Nacht vom Donnerstag zum Karfreitag durchgepeitscht werden, unter Missachtung beinahe aller Regeln, auf die die Juden und die Römer mit ihren Rechtssystemen doch sonst so stolz waren. Das ist zunächst der Religionsprozess durch die Juden vor dem Supreme Court Israels, dem sogenannten Synhedrium, bestehend aus den schriftgelehrten hohen Priestern und dem Adel Israels, rund 70 Leute. Und Sie können das nochmal nachverfolgen über unsere Homepage, was wir darüber schon studiert haben, beg-hannover.de. Der Religionsprozess und dann der Zivilprozess vor der römischen Gerichtsbarkeit in der Person des Gouverneurs Pontius Pilatus. Ich erinnere noch mal ganz kurz an den groben Ablauf, damit wir alle auf dem gleichen Informationsstand gewissermaßen sind. Verhaftet wird Jesus im Garten Gethsemane gegen Mitternacht, von Donnerstag auf Freitag. Dann zwischen 1 und 3 Uhr nachts der Religionsprozess vor dem Sanhedrin unter Kaiphas. Währenddessen erlebt Petrus, das haben wir letzten Sonntag, der sich bis in den Innenhof des Gerichts vorgewagt hatte, das Desaster seiner Verleugnung gegen 3 Uhr beim Hahnenschrei. Ich kenne diesen Mann nicht. Und dann kommen die Nachtstunden ab 3 Uhr etwa, da gönnen sich die jüdischen Führer eine kurze Atempause. Jesus in den Händen der Tempelpolizei. Und bei Tagesanbruch im Morgengrauen zwischen 5 und 6 etwa tritt der Sanhedrin erneut zusammen. Das Urteil war ja in der Nacht längst gefällt. Es wird jetzt nochmal bei Tageslicht offiziell bestätigt. Und dann bringen sie ihn rüber, zwischen 6 und 7. Sie bringen den Häftling rüber vom Hohen Priesterpalast ins römische Prätorium. Wahrscheinlich war das der Herodespalast an der westlichen Stadtmauer, also einmal quer über die Straße rüber. Schleppen sie ihn hin. Und jetzt brauchen sie den römischen Gouverneur, weil sie unbedingt ein Todesurteil wollen. Und das konnte nur Rom für sie sprechen. Aber wegen Pilatus müssen sie früh aufstehen, weil er für seine frühen Gerichtszeiten bekannt ist. Außerdem wollen sie selbst heute Nachmittag endlich Passa feiern. Und dann rückt ja auch schon der Sabbat drohend nahe, der am Freitagabend beginnt. Und wenn sie bis dahin die Sache nicht durchgezogen haben, dann weiß man nicht, was über das Wochenende passieren wird. Jetzt also noch schnell der Zivilprozess vor der römischen Besatzungsmacht. Vor 14 Tagen hatten wir dann den Beginn dieser Verhandlung vor Pilatus angeschaut. Das ist die Predigt vom 26. Februar. Und wir hatten darüber gestaunt, ich darf noch mal daran erinnern, wie Jesus, mit welcher Souveränität Jesus zu den übelsten Verleumdungen schweigt. Aber wie er sich zugleich ganz klar äußert, wenn es um seine Identität geht, dass er real wirklich Gottes echter Sohn ist. Er hat göttliche Macht und Autorität. Das macht er sehr deutlich. Und wenn man sich diese Szene anschaut und etwa noch hinzunimmt, was Johannes darüber berichtet, dann muss man John MacArthur recht geben, der Markus 15 überschrieben hat mit dem Titel Pilatus vor Jesus. Normalerweise sagt man ja immer Jesus vor Pilatus, weil Pilatus der Richter ist und Jesus der Angeklagte. Aber wenn Sie das genau sich anschauen, dann sehen Sie, eigentlich steht Pilatus vor Jesus. Er ist der Souverän. Und so steigen wir noch einmal ein in Markus 15 ab Vers 1. Und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin, also ins Prätorium, und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er beantwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er beantwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Danach eine kurze Unterbrechung des Prozesses. Pilatus schickt Jesus nochmal zu Herodes Agrippa, der sich wegen des Passafestes ebenfalls in Jerusalem aufhält. Also da sammelt sich in diesen Stunden alles, was Rang und Namen hat. Das können wir in Lukas 23 nachlesen. Haben wir letztes Mal kurz angeschaut. Herodes Agrippa, das war der Provinzfürst von Galiläa. Dort, wo Jesus seinen ersten Wohnsitz hatte. Und Pilatus hofft vielleicht, dass Herodes Agrippa den Fall abschließend klärt. Und Pilatus sich gar nicht erst die Finger daran verbrennen muss. Aber da hat er sich sehr getäuscht. Herodes schickt Jesus nach kurzem Verhör zum römischen Gouverneur zurück. Nee, nimm du ihn mal. Allerdings stimmen die beiden darin überein, der Mann ist in juristischer Hinsicht völlig unschuldig. Jesus ist unschuldig im Sinne jeglicher Anklage. Das sagt Herodes Agrippa, das sagt Pilatus. Das machen die Quellen überall deutlich. Diese Revoluzzervorwürfe der hohen Priester und Schriftgelehrten, das ist ein allzu durchsichtiges Manöver. Sie wollen Jesus nur durch die Hände der Römer aus dem Weg räumen und da spielen wir nicht mit. Und ab Vers 6, das ist unser Text, jetzt steht Jesus dann wieder vor Pilatus, beziehungsweise Pilatus vor Jesus. Und jetzt beginnt der letzte Teil dieses Zivilprozesses. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufrollen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte, nämlich eine Amnestie für einen Gefangenen. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Wir hatten eingangs gefragt, warum zeigt Gott uns diesen Prozess seines Sohnes ausgerechnet in dieser Ausführlichkeit? Und eine Antwort dürfte diese sein, weil wir hier ganz viel über den Menschen entdecken, also auch über uns. Die Prozessakten halten uns möglicherweise einen Spiegel vor. Und deshalb habe ich als Titel über diesen Versen das Motto gewählt, ein entlarvender Prozess. Das ist die Überschrift, ein entlarvender Prozess. Und wir wollen fragen in den nächsten Minuten, was kommt hier bei diesem entlarvenden Prozess zum Vorschein? Das Erste, was bei diesem entlarvenden Prozess zum Vorschein kommt, ist eine manipulierte Menge. Das ist das Erste, eine manipulierte Menge. Es war nicht das erste Mal, dass eine jüdische Volksmenge dem römischen Gouverneur Druck zu machen versucht. Josephus, der jüdische Historiker, sagt, das war ein beliebtes Mittel, den Römern Druck zu machen, mal so eine kleine Demonstration zu organisieren vor dem Amtssitz. Ein probates Mittel. Und dazu nutzten sie jetzt beim Passafest eine Tradition, die Pontius Pilatus wahrscheinlich selbst mit eingeführt hatte und für die ihm das römische Recht ein gutes Vorbild gab, nämlich Vers 6, anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Das war gut für die Imagepflege des römischen Prokurators. Leute, ich tue euch mal was Gutes, ein Instrument zur Befriedung. Und so versucht das. Sie müssen wissen, dass es für Amnestie nach römischem Recht damals zwei Modelle gab. Es gab die Abolitio und die Indulgentia. Abolitio bedeutete, da wird jemand begnadigt, der noch nicht verurteilt ist. Und Indulgentia hieße, jemanden zu begnadigen, der bereits rechtskräftig verurteilt war. Bei Jesus handelt es sich also offensichtlich um das Erste, um die Abolitio. Er war ja noch nicht verurteilt. Und bevor das Urteil überhaupt fällt, will Pilatus ihn begnadigen. Er hatte das so eingerichtet mit dieser Passa-Amnestie, dass das Initiativrecht beim Volk lag. Also das Volk sollte kommen und sagen, wen sie begnadigt haben wollten. Es gibt eine interessante Bestätigung dafür aus den jüdischen Quellen, weil nämlich einige Bibelkritiker gesagt haben, na, ob es da wirklich damals diese Passa-Amnestie gab, das ist sehr fragwürdig, ob das die Evangelisten nicht nur erfunden haben. Nein, das ist auch in anderen Quellen sehr gut belegt. Es gab im ersten Jahrhundert in Jerusalem diesen Brauch, einen, manchmal sogar mehrere Gefangene anlässlich des Passafestes freizulassen. Das lesen wir auch in der Mishnah im Traktat 8. Es ist also dort nochmal quasi unabhängig bestätigt. Und Befreiung, Freiheit, das passt natürlich zum Passafest. Denn das Passafest erinnert ja an den Auszug aus Ägypten, an die Befreiung aus der Sklaverei. Und so wurde symbolisch daran erinnert, dass man einen Gefangenen freiließ. Und über diese Schiene, das ist der Plan, über diese Schiene will Pilatus den Fall Jesus jetzt abwickeln, ihn schnell zu einem Ende bringen, weil er davon ausgeht, dass die Menschenmenge Jesus wohlgesonnen sein wird. Und da verrechnet er sich. Das kann man nachvollziehen, es hätte doch viele gute Gründe gegeben, dass die Menge Jesus wohlgesonnen ist. Denken Sie nur wenige Tage zuvor an den Einzug Jesu, an dem Tag, den wir Palmsonntag feiern, unter dem Jubel der Menge. Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Und es waren nicht wenige, die mitgesungen und mitgejubelt hatten. Und natürlich hatte auch Pilatus gehört von den vielen Heilungen, von den unzähligen Wohltaten, die Jesus den Menschen geschenkt hatte, von den vielen, vielen Menschen, denen das zugute gekommen war, von der überwältigenden Resonanz, die Jesus auch bei den breiten Volksmengen gefunden hatte. Das wusste er. Große Resonanz. Und Pilatus denkt, denen muss ich jetzt nur noch einen kleinen Hinweis geben. Und dann werden sie mit Begeisterung für Jesus stimmen. Und dann werden sie wissen, was sie zu tun haben. Und damit wäre ich auf eine elegante Weise aus dem Schneider. Und Rom wird mit mir zufrieden sein und sagen, das hat er mal gut hingekriegt. Vers 8. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen gewährt hat. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Das war natürlich wieder typisch Pilatus. Es war nicht optimal geschickt, denn es war eine ironische Formulierung. Er hätte sagen müssen, wollt ihr, dass ich euch diesen untadeligen Jesus freigebe? Aber hier kommt er wieder aus seiner eigenen Haut nicht raus. Der alte Zyniker offensichtlich. Und er kriegt prompt die Quittung, aber es hätte auch wahrscheinlich nicht geklappt, wenn er das Geschickte angestellt hätte. Und dann lesen wir weiter. Er wusste, dass die obersten Priester, Vers 10, ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Natürlich wusste er das. Sie waren neidisch auf Jesu Beliebtheit, sie waren neidisch auf Jesu Macht, sie waren neidisch auf Jesu Ausstrahlung, auf Jesu Erfolg bei den Mengen, sie waren neidisch auf seine Souveränität. Natürlich! Und sie fürchteten, dass sie ihre Autorität weiter untergraben würde. Aber Vers 11. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben sollte. Und hier, Markus legt das so eindeutig frei. Hier in Vers 11, hier liegt der Grund für das Geschrei des Volkes. Sie werden aufgewiegelt durch die obersten Priester. Die obersten Priester werden hier genannt, nicht die Schriftgelehrten, nicht die Ältesten, weil offensichtlich die hohen Priester, die größtenteils von Sadduzäern besetzt waren, diese Posten, weil die hier die führende Rolle hatten. Wir wissen nicht, wie lange die in den Morgenstunden schon gewühlt hatten oder in den Tagen vorher. Die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf. Wir wissen nicht, welche Propaganda in den letzten Tagen bereits organisiert worden war. Nach den erschreckenden Bildern vom Palmsonntag, erschreckend für die hohen Priester, wo noch viele Menschen Jesus begeistert empfangen hatten, wo sie abgestimmt hatten mit den Füßen und mit den Mündern und wo sie Jesus Loblieder gesungen hatten, da hatten die Religionshüter einen kalten Schrecken bekommen. Da hatten auch die letzten Zauderer gemerkt, wir müssen das rückgängig machen, und zwar sofort. Wir müssen das unterbinden, und zwar sofort. Es darf nicht sein, dass die Menge sich etwas anderes wünscht, als wir ihr verordnen. Wir müssen jetzt schnell handeln, aber auch strategisch klug. Und was den jüdischen Führern in diesen Momenten in die Karten spielt, ist die Unbeliebtheit des Pilatus im Volk. Darauf war wenigstens Verlass. Der Prokurator hatte mehr als einmal seine Verachtung für das jüdische Volk demonstriert. Ich erinnere nochmal an Philo, den jüdischen Schriftsteller, der über Pilatus schrieb, er war nicht gewillt, irgendetwas zu tun, was seinen jüdischen Untertanen gefallen hätte. Warum sollten sie ihm jetzt einen Gefallen tun? Wenn Pilatus jetzt für Jesus Partei ergreift, dann wird es für die hohen Priester umso leichter sein, die Menge gegen Jesus aufzuhetzen. Ganz logisch. Und dieser Barabbas, das werden wir gleich noch sehen, der war nicht der Wunschpartner des Sanhedrin. Schon gar nicht der stärksten Fraktion dort, der Sadduzäer. Die versuchten ja, soweit es ging, mit den Römern zu kungeln. Die suchten immer den taktischen Kompromiss. Denen ging es nie um die theologische Wahrheit. Sie biederten sich an, wenn es ihnen persönliche Vorteile brachte. Deswegen waren sie eigentlich gegen die Freiheitskämpfer. Aber bei der Wahl zwischen Barabbas und Jesus müssen sie jetzt auch pragmatisch handeln. Und dann zwischen Vers 10 und Vers 11, schauen Sie genau hin. Er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid überliefert hatten, aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf. Zwischen Vers 10 und Vers 11 passiert noch etwas Wichtiges. Und das erfahren wir aus dem Parallelbericht bei Matthäus 27, dass das genau da reingehört. Matthäus 27 ab Vers 18, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten, die gleiche Formulierung. Und dann kommt's, als er aber auf dem Richterstuhl saß, da sandte seine Frau zu ihm. Also die Frau von Pilatus, und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Plötzlich erhält Pilatus eine Botschaft von seiner Frau, möglicherweise ein Schriftstück. Und das studiert er natürlich. Und derweil, jetzt mal wieder zurück in unserem Text, derweil, Vers 11, nutzen die obersten Priester auch diese Gelegenheit, und sie setzen alles daran, um die Emotionen gegen Jesus weiter zu schüren. Das Wort, was hier im Griechischen steht, sie wiegelten die Volksmenge auf, anaseo. Das heißt so viel wie aufhetzen. Sie hetzen die Volksmenge auf, anaseo, aufwiegeln. Und so wird die Menge zum Mob. Wir wissen nicht, wie viele von denen am Palmsonntag für Jesus gejubelt hatten. Aber wir wissen, dass aus diesen Minuten dann unser später berühmtes Sprichwort entstanden ist. Es ist nur ein kleiner Schritt vom Hosianna zum Kreuzigen, vom Palmsonntag zum Karfreitag, eine manipulierte Menge. Und Petrus wird seinen jüdischen Volksgenossen wenige Wochen später bei einer öffentlichen Rede, dann schon nach der Auferstehung in Apostelgeschichte 3, daran erinnern. Apostelgeschichte 3 können Sie daneben schreiben, ab Vers 13. Ihn habt ihr ausgeliefert. Apostelgeschichte 3, Vers 13. Und verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Apostelgeschichte 3, 13 folgende. Genau das passiert jetzt. Manipulierte Menge. Und wir lesen von niemandem, vielleicht war einer da, aber wir lesen nicht davon, der jetzt noch eine Gegenparole gerufen hätte. Der jetzt noch gesagt hätte, Einspruch, Jesus hat uns nur Gutes getan. Einspruch. Das hören wir nicht. Wie viele werden darunter gewesen sein, die einen Angehörigen hatten, der von Jesus geheilt worden war? Und das ist eben keine Fiktion wie bei Kafka, das ist real. Eine manipulierte Menschenmenge? Hat denn Jesus auch vor großen Menschenmengen gesprochen? Ja. Aber sehen Sie den Unterschied. Bei Jesus wurde daraus nie ein Mob. Warum? Weil Jesus die Einzelnen in der Menge immer geteilt hatte. Bei Jesus wurden aus einer Menge immer lauter Einzelne. Und so sollte es bei einer guten Predigt auch sein. Und darum warnt uns die Bibel vor jeder Art von Manipulation oder Suggestion. Und erinnern Sie sich dran, am Ende der Speisung der 5000, Johannes 6, Vers 15, als so eine Art Massenbewegung entsteht, die Jesus nicht gewollt hat und sie ihn plötzlich zum König ausrufen wollen, dann zieht sich Jesus. Und wissen Sie, daran liegt eine große Not auch vieler charismatischer Veranstaltungen. Dass Massensuggestion bewirkt wird, egal was die Absichten sind. Jetzt im Januar fand wieder in Augsburg unter Leitung von Johannes Hartl die Mehrkonferenz statt. Und in Topik gibt es darüber einen kurzen Bericht, wo ein Augenzeuge Folgendes dazu schreibt. Hartl hielt an diesem Abend einen Vortrag, auf den im Anschluss eine Gebetszeit folgte. Er stand auf der Bühne und rief bei unterschwelliger Hintergrundmusik den Heiligen Geist herbei. Mit beruhigender Stimme lud er ihn ein. Also Herr Hartl lädt den Heiligen Geist ein, ist auch interessant. Und machte passende Bewegungen mit seinen Armen dazu. Er redete auf die Menge ein und die Stimmung spitzte sich zu. Dann forderte er die Zuhörer auf, gemeinsam und lauthals in Zungen zu beten. Und hier und da begannen die Leute aus der Menge verzückt zu schreien. Zitat Ende. Wenn eine Menge manipuliert wird, ist das niemals wie ein Naturereignis, das über sie kommt, sondern gibt es immer Akteure. Es gibt Drahtzieher, es gibt Animateure, es gibt Beeinflusser, die versuchen, diese Menge zu lenken, wie hier, und sei es mit guter Absicht. Und in Vers 11 sind es eben die hohen Priester, die Volksmenge aufwiegeln. Das sind dieselben Leute, die wir vorher immer wieder bei Beratungen antreffen, die immer wieder über die Reaktion der Menge kalkulieren und planen. Zum Beispiel am Anfang von Markus 14, da sagen sie, wenn wir Jesus gefangen nehmen, dann bloß nicht, wenn die Menge versammelt ist und das mitkriegt. Und hier in Vers 11, bei der Verhandlung machen sie es genau umgekehrt. Da wollen sie die Menge gewissermaßen als Druckmittel dabei haben, um auf Pilatus diesen Druck auszuüben. Also sie brauchen die Menge mal und dann brauchen sie die Menge mal nicht. Das eine machen sie im Hinterzimmer und das andere auf dem Marktplatz. Und die obersten Priester geben die Richtung vor. Die Sprachregelung wird von ihnen festgelegt und das Abstimmungsverhalten ebenfalls. Manipulierte Menge, das ist etwas anderes als Gemeinschaft. Das ist jetzt ganz wichtig, diese Unterscheidung. Liebe Geschwister, wir dürfen uns an Gemeinschaft erfreuen, in größerer oder auch kleinerer Runde. Wir dürfen Gemeinschaftserlebnisse genießen. Gemeinsamer Gesang zur Ehre Gottes ist etwas Erhebendes. Und umso schöner, wenn er von wunderbaren Instrumenten unterstützt wird. Aber wir dürfen niemals das Denken ausschalten oder spirituelle Ekstase provozieren. Und darum singen wir ja inhaltsreiche Texte. Da muss man sich drauf konzentrieren. Da singt man nicht einfach Halleluja und Tralala, sondern wir singen inhaltliche Texte, die Predigten darstellen. Warum? Weil sonst aus einzelnen Geschöpfen eine manipulierte Menge wird. So war und so ist es bei allen totalitären Systemen. Seien sie religiös motiviert, seien sie politisch motiviert. So war es bei den Nationalsozialisten. So praktizieren es die Kommunisten. Du bist nichts, deine Partei ist alles. Im Neuen Testament schon können wir sehen, wie sich die manipulierte Menge gegen den Herrn stellt, aber dann auch gegen seine Diener. Paulus in der Apostelgeschichte, wie oft haben die Gegner einen Mob gegen ihn zusammengerufen? Oder denken Sie an Stephanus, den ersten Märtyrer in Apostelgeschichte 7, wo er dann niedergeschrien und umgebracht wird. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 57, sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Das ist der Mob. Apostelgeschichte 7, 57. Und er hat ja gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Sie werden es mit euch genauso machen wie mit mir. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinen Herrn. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, also Teufel, wie viel mehr seine Hausgenossen, Matthäus 10, 24, 25. Und dann geht es ja weiter. Wir lesen in den frühchristlichen Berichten davon, wie unsere Glaubensgeschwister in die Arena geschickt und den Löwen vorgeworfen wurden. Und wie dann die manipulierten Massen geklatscht und bejubelt haben, wie die Löwen sie zerbissen. Wir wissen, wie viele Christenbrüder und Schwestern in der DDR unter Druck gesetzt wurden und in Schulen oder Betriebsversammlungen einer ideologischen Front ausgesetzt waren, wo sie dem Glauben abschwören sollten. Theo Lehmann hat viel darüber berichtet, aber es gibt noch einen, ich sage mal, völlig unverdächtigen Zeugen, nämlich Wolf Biermann, der sich damals ja selbst als Kommunist verstanden hat und der in seiner Autobiografie eine solche Szene beschreibt, wo er als Kind einer Kommunistenfamilie dann auf ein kommunistisches Internat in Mecklenburg kommt. Und eines der ersten Erlebnisse ist, dass dort Mitglieder der jungen Gemeinde, das war eine christliche Jugendorganisation, dort quasi an die Wand gestellt wurden. Er beschreibt das so. Mir Neuling war noch nicht im Kopf, dass es in der DDR noch eine andere Jugendorganisation gab als die FDJ. Die junge Gemeinde gehörte zur evangelischen Kirche. Und schon gar nicht wusste ich, dass die Partei seit Wochen eine Kampagne gegen diese jungen Christen durchpeitschte. Alles lief wie geschmiert. Die 20 Schüler sollten öffentlich abschwören von ihrem Verein. Ein Name nach dem anderen wurde aufgerufen. Eine Zeremonie der Inquisition. Name, aufstehen, aufsagen, ich trete aus der jungen Gemeinde aus. Ich verfolgte diese Inszenierung, schreibt Wolf Biermann. Ich sah die Gesichter der Zuschauer, ich roch die Angst. Diese herzlose Demütigung hatte nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich aufbauen wollte als Kommunismus. Gegen Ende der Reihe wurde eine Schülerin der 9. Klasse aufgerufen. Dieses kleine, schmale, blasse Mädchen. Sie stand damals nicht auf, um auf Befehl abzuschwören. Sie sagte mit leiser Stimme, ich glaube an Gott. Und dann noch schlimmer und noch leiser, ich trete nicht aus der jungen Gemeinde aus. Die Lehrer erstarrten. Es erstarrte eine Stille in dieser stinkenden Kiste. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Es war todernst albern. Ein Schüler lachte hysterisch auf und das machte den Schock noch brutaler. Die FDJ-Sekretärin erhob sich und keifte wie ein Maschinengewehr. Sie beballerte das junge Mädchen mit ideologischen Phrasen. Alle duckten sich weg. Kein Aas stand der jungen Gläubigen bei. Zitat Ende. Das war die Realität in der DDR. Ich weiß auch von vielen, die Ähnliches erlebt haben. Manipulierte Menge. Und wir merken, wie bestimmte Massenmedien in unserem Land der ganzen Bevölkerung auch heute eine Richtung vorgeben wollen, in die sie zu denken haben und eine Richtung, in die sie zu sprechen haben. Und am liebsten auch noch die Wörter, mit denen sie zu sprechen haben. Und wehe, jemand hält sich nicht daran. Dann droht ihm gesellschaftliche Ächtung. Und viele machen mit, manipulierte Menge. Sie haben von dieser Allensbach-Studie gehört, dass vor einigen Monaten mehr als 2/3 der Deutschen gesagt haben, sie würden sich nicht mehr trauen, jede Überzeugung in der Öffentlichkeit auszusprechen. Deutschland 2020. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es auch in diesen Tagen wichtig, dass wir die Bedrängnisgeschichte unserer Glaubensgeschwister unter dem Kommunismus nicht vergessen. Und in anderen kommunistischen Ländern geht diese Bedrängnisgeschichte weiter. Und es hat überhaupt nichts mit Parteipolitik zu tun, wenn wir heute, nach dieser Woche, am 9. Februar 2020 darauf hinweisen, dass in diesen Tagen massiver Druck erzeugt wird, um jene Machtfaktoren, die die Verfolgung der Christen in der DDR betrieben haben, wieder in politische Ämter zu bringen bzw. in diesen zu halten. Vertreter der SED, die heute unter einem anderen Namen, aber als dieselbe kommunistische Partei agiert. Die Linke ist rechtsidentisch, wie die Juristen sagen, mit der SED. Dieselbe Partei, mehrfach umbenannt. Mit demselben Geld sitzen sie in den Parlamenten. Sie haben in den letzten Tagen nach den Thüringer Ereignissen immer wieder das Wort ergriffen, um der deutschen Bevölkerung vorzuschreiben, was demokratisches Verhalten sei und was nicht. Und sie haben dafür von tragenden Organen unserer Verfassung und von weiten Teilen der Medien massive Unterstützung erhalten. Und ihre Wirkung zeigt sich darin, dass sogar der Evangeliumsrundfunk am Freitag jetzt in einer Sendung in genau dieselbe Kerbe geschlagen hat. Überlegen Sie mal. Wir müssen damit rechnen, dass jene, die vorgestern die Christen verfolgt haben, dies auch übermorgen wieder tun werden, wenn sie denn die Macht dazu bekommen werden. Und darum dürfen wir jenseits aller Parteipolitik unsere ganze deutsche Geschichte niemals vergessen. So wie die Bürgerrechtlerin Angelika Barbe, die sich in der DDR immer wieder auf ihren christlichen Glauben berief, uns kürzlich daran erinnerte, an die Bilanz der SED-Herrschaft. 250.000 unschuldig politisch Inhaftierte, 30.000 durch Menschenhandel verkaufte politische Häftlinge, 3,5 Millionen Flüchtlinge und ca. 1.000 Grenztote, die an der innerdeutschen Grenze umgebracht wurden. Erst in dieser Woche gedachten wir des Todestages von Christ Geffroy, der noch im Februar 1989 an der Berliner Mauer niedergeschossen wurde, nur weil er das Verbrechen begangen hatte, in den Westen flüchten zu wollen. Und dafür haben die Rechtsnachfolger der SED, die jetzt heute wieder in unseren Parlamenten sitzen, bis heute keine Buße getan. Vielmehr wollen sie uns erklären, was Demokratie sei. Und sie versuchen, die Erinnerung an ihre Taten immer mehr zu verwischen. Manipulierte Menge. Und trotzdem hat der Herr Jesus über diese Menge nicht die Faust geballt, sondern er hat geweint. Und er wurde nicht müde, sie zur Umkehr zu rufen. Und dann zeigt uns Markus hier ein zweites, was in diesem entlarvenden Prozess herauskommt. Manipulierte Menge, das erste. Und zweitens, ein mediokrer Machthaber. Zweitens, mediokrer Machthaber. Medioker ist ein kritisches Wort für mittelmäßig. Ein mediokrer Machthaber. Die Menge kann ja nur deshalb die Situation entscheiden, beziehungsweise die Drahtzieher hinter der Menge, weil ihnen ein mediokrer Machthaber gegenübersteht. Pilatus ist ja kein ganz schlimmer Schurke. Pilatus ist kein Massenmörder. Pilatus versucht ja noch, Jesus vor der Hinrichtung irgendwie zu retten. Ein mediokrer Machthaber, eben als Politiker ein Mann der zweiten Reihe. Kaiser Tiberius hat ihn 26 nach Israel geschickt, um hier ein bisschen für Ruhe und Frieden zu sorgen. Und wir hatten gesehen, oftmals hatte Pilatus kein glückliches Händchen in seinen Entscheidungen. Ihm fehlte so die Fortune, aber auch das Fingerspitzengefühl. Doch hier hat er die Situation falsch eingeschätzt, die Reaktion der Menschenmenge völlig falsch erwartet. Er hatte die religiöse Führung durch die Bevölkerung ausbremsen wollen und das war voll daneben gegangen. Und wir fragen uns jetzt, warum will er Jesus aus ihren Händen retten? Drei Versuche unternimmt er. Schauen Sie her, in Vers 9, das erste Mal diese Frage. In Vers 9, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? In Vers 12, das zweite Mal. Ja, was wollt ihr denn nun, dass ich mit dem tue, den ihr den König der Juden nennt? Und dann das dritte Mal in Vers 14. Was hat er denn Böses getan? Drei Versuche. Was treibt ihn dazu, um Jesus und um sein Leben zu kämpfen? Einerseits, denke ich, sind es einfach die Reste eines allgemeinen humanen Rechtsbewusstseins. Er ist überzeugt von seiner Unschuld. Er wusste ja, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Was hat er denn getan? Ich denke, dann kommt dazu auch diese ausgeprägte Abneigung gegen die Gegner Jesu. Und er hätte sich schon gefreut, denen hier einen Strich durch ihre Rechnung machen zu können. Aber ich denke, es ist noch mehr. Es ist diese Ahnung, dass Jesus völlig anders ist als alle anderen Menschen. Pilatus würde sich das nie eingestehen, aber er ahnt, dass nicht Jesus vor ihm steht, sondern er vor Jesus. Und sie sollten unbedingt zu Hause Johannes 18, 33 bis 19, 16 lesen. Da gibt Johannes uns nochmal einen weiteren Hintergrundbericht über die Gespräche, die Jesus und Pilatus während dieser Zeit geführt haben, ab Johannes 18, 33. Pilatus stellt Jesus viele Fragen und wissen Sie, wenn man nicht wüsste, wie das ausgeht, dann könnte man zwischendurch fast hoffen, dass er sich bekehrt. Und dann bekommt es erst mit der Angst zu tun, als davon die Rede ist, dass Jesus als Gott bezeichnet wird, als der Sohn Gottes. Und dann steht hier in Johannes 19, Vers 8, als Pilatus dieses Wort hörte, Gottes Sohn, da fürchtete er sich noch mehr. Und er merkt, das ist mindestens eine Nummer zu groß für mich, womit ich hier konfrontiert bin. Und deswegen nimmt er das dann ernst, als seine Frau ihm diese Warnung schickt. Matthäus 27, Vers 19, habe nicht zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Sieh dich vor, vergreif dich nicht an dem. Und ich dachte, auf diesem Weg hätte Pilatus weitergehen müssen, hätte er weiter fragen müssen. Was bringt ihn zum Umfallen? Warum knickt Pilatus ein? Warum entpuppt er sich doch nur als ein mediokrer Machthaber? Schauen Sie, die Antwort steht in Vers 15. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte. Das ist der Grund. Weil er diesem Druck nicht länger standhalten wollte oder konnte. Weil er dieses Risiko nicht einzugehen bereit war. Es ging ja nicht mal um das Risiko seines Lebens. Das stand hier gar nicht auf dem Spiel. Was war das für ein Risiko? Warum er die Menge befriedigen wollte? Es ging nur um seine mittelmäßige Karriere. Nicht mehr. Und so kriecht er hier zu Kreuze. In Johannes 19, Vers 12 erfahren wir, dass die Menge dann diese drohende Karte zückt und sagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Das war ein Titel. Amicus Caesaris, dann bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Wir melden das nach Rom, darauf kannst du dich verlassen. Dann ist deine Karriere zu Ende. Ein entlarvender Prozess. Und wissen Sie, in diesen Momenten, da kommt wieder raus, was für ein erbärmlicher Egoist und für ein kleinlicher, ängstlicher Taktiker dieser Pilatus ist. Und was macht er dann? Vers 15. Er gab ihn Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen. Das heißt, überlegen Sie, noch bevor Pilatus sein endgültiges Urteil spricht, lässt er Jesus auspeitschen. Warum? Weil er hofft, mit dieser Demonstration den Volkszorn einzudämmen und gleichzeitig sein Gewissen zu erleichtern. Was für ein fauler Kompromiss. Obwohl er von Jesu Unschuld überzeugt ist, lässt er ihn auspeitschen, um die Emotionen der manipulierten Menge ein bisschen abzuschwächen und dann aus der Nummer rauszukommen. Was für ein mediokrer Machthaber. Und Sie müssen wissen, diese Geißelung war brutal. Die Römer nannten das Verberatio. Das war eine Ausprügelung ohne Begrenzung der Anzahl der Hiebe. Die Soldaten prügelten eben, solange sie Kraft hatten. Und ihr Prügelinstrument, das war eine Lederpeitsche, in die man Bleistücke oder scharfkantige Knochensplitter hineingeflochten hatte. Es gibt grausige Darstellungen, wie das funktioniert hat. Und dann prügelten sie los, bis das Fleisch in Fetzen an den Bestraften herunterhing und das Blut strömte. Grausig war das. Und das lässt er mal so machen. Jetzt plötzlich. Wilhelm Busch hat aufgedeckt, wie diese Geisel des Pilatus Herz entlarvt. Er schreibt, er fürchtete sich, weil ihn Jesus unheimlich anzog. Er fürchtete sich aber auch vor dem Volk, das tobend Jesu Tod verlangte. Und nun suchte er einen Mittelweg zwischen Freispruch und Todesurteil. Das ist der Ausdruck eines Herzens, das Sympathie für Jesus hat, aber es sich mit der Welt auch nicht verderben will. Unter uns sind viele, die diesem Pilatus gleichen. Er will es sich nicht ganz mit der Menge verderben. Er wollte sie befriedigen. Und zu dieser Halbheit, wissen Sie, zu diesem ständigen sowohl als auch, da passt auch sein müder Versuch, sich mit einem melodramatischen Ritual aus der Verantwortung zu schleichen. Das finden wir auch bei Matthäus, darüber werden wir bei den Bibeltagen sprechen. Dann ist dieser Text nämlich dran, wo er sich dann auf offener Bühne diese Waschschüssel kommen lässt und seine Hände in Unschuld wäscht und damit einerseits sagt, ich halte ihn nicht für schuldig, aber andererseits ihnen doch ihren Willen gibt und Jesus zur Ermordung freigibt. Ein mediokrer Machthaber. Und Pilatus kommt nicht durch damit. Kurzfristig nicht, weil er Jesus doch dem Todesurteil ausliefert, weil er doch zum Henker wird, festgenagelt in unserem Glaubensbekenntnis für alle Zeiten, gelitten unter Pontius Pilatus. Da kommt er nicht mehr raus, wir haben es heute Morgen gesagt. Und dann steht hier, er übergab ihnen Jesus. Und langfristig? Etwa 5 Jahre wird er sich noch in Judäa halten können, bis 36 nach Christus. Und schließlich stolpert dieser mediokre Machthaber über einen mediokren Konflikt. Eine Demonstration auf dem Berg Gerizim hat er zu brutal aufgelöst, die Sache mit dem Fingerspitzengefühl. Die nächste Beschwerde geht nach Rom und jetzt reicht's dem römischen Kaiser. Caligula inzwischen ersenkt den Daumen und verbannt den gescheiterten Provinzfürsten nach Südfrankreich. Also du hast jetzt genug Chancen gehabt. Das war einmal zu viel, Pilatus. Und dort in Südfrankreich stirbt Pilatus nach allem, was wir wissen, etwa 41 nach Christus, wahrscheinlich durch Selbstmord. Verstehen Sie, ein bisschen Karriere hat er retten wollen, ein bisschen Karriere. Und darüber Jesus verloren und sein Leben. Bleibt am Ende noch eine letzte Situation, die hier entlarvt wird. Eine manipulierte Menge, ein mediokrer Machthaber und zum Schluss drittens ein manifester Mörder. Ein manifester Mörder. Und manifest meint hier einfach eindeutig, deutlich, offenkundig, unzweifelhaft. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das heißt manifest, wenn die Mediziner sagen, die Krankheit ist manifest geworden. Dann kann man es sehen, dann ist es klar, dann ist es eindeutig. Und in diesem Sinne ist Barabbas ein manifester Mörder. Die Quellen lassen keinen Zweifel, Vers 7 hier bei uns. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und Lukas 23, Vers 25, er war wegen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Wahrscheinlich politisch motivierter Mord. In Vers 7 nennt Markus ihn Aufrührer. Aufrührer, das heißt ein Rebell gegen die Besatzer. Und Josephus verwendet dieses Wort Aufrührer immer für die Zeloten. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass auch der Barabbas zu den Zeloten gehört, zu dieser gewaltigen Befreiungsbewegung dort in Israel, die die Römer herauswerfen wollte. Mit Gewalt wollen sich befreien. Das dauerte schon etwa 100 Jahre. Ein Guerillakämpfer für die edle Sache. Das war Barabbas. Und möglicherweise war der dritte Balken auf dem Hügel, von dem wir ja wissen, der Balken zwischen den anderen beiden sogenannten Tschechern, für ihn aufgestellt worden. Ein manifester Mörder. Pilatus hatte alles vorbereitet. Den Querbalken mussten die ja selber tragen, aber der entscheidende Längsbalken hat schon gestanden. Und heute Abend würde Barabbas am Galgen seine letzten Atemzüge ausröcheln. Ein manifester Mörder. Doch dann kommt Jesus dazwischen. Und plötzlich kommt ein ganz anderer. Und es geht um diesen Galgen da in der Mitte. Und während vor dem Prätorium die hohen Priester den mediokren Machthaber vor sich hertreiben, da sitzt Barabbas wahrscheinlich noch in seiner Zelle. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, heißt es hier in Vers 17. Darüber gibt es keinen Bericht, aber man kann sich Folgendes denken. So etwa könnte es abgelaufen sein. Vielleicht hat er den Lärm der Menge und die lauten Parolen durch ein offenes Gefängnisfenster mitgehört. Und wir lesen ja hier, was die gerufen haben. Was haben die gerufen? Barabbas, Barabbas! Nämlich auf die Frage, wen soll ich freilassen? Und was haben sie dann geschrien? Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Nämlich auf die Frage, was soll ich mit Jesus machen? Und vielleicht hat er ihre Parolen gehört. Barabbas, Barabbas, kreuzige ihn, kreuzige ihn! Und er dürfte mit seinem Leben so oder so abgeschlossen haben. Und dann hört er Schritte vor seiner Zellentür, sie kommen immer näher. Der Schlüssel im Schloss wird umgedreht. Und ein Soldat herrscht den Todgeweihten an. Mann, hau ab! Hau ab, du bist frei! Schau, dass du wegkommst. Und wo wird er hingerannt sein? Wie gesagt, das wird nicht berichtet, aber diese Frage können wir stellen. Vielleicht hat er sofort das Weite gesucht. Falls sich das doch noch als Irrtum herausstellen sollte, dann lieber über alle Berge. Vielleicht hat er sich aber auch in sicherem Abstand dem Volk angeschlossen, das dort einem anderen Verurteilten lärmend den Exekutionshügel hinauftreibt. Und wenn es so war, wenn es so gewesen sein sollte, dann muss Barabbas ihn gesehen haben. Zuerst diesen leeren Pfahl, der eigentlich für ihn bestimmt war. Und dann kurze Zeit später hing da der andere. Und der nahm dann seinen Platz ein. Und in dem Moment konnte Barabbas sicher sein, mir kann jetzt juristisch nichts mehr passieren. Die Amnestie ist in Kraft. Mein Platz ist wieder besetzt, weil dieser Jesus ihn eingenommen hat. Dieser Barabbas, der hätte keinen passenderen Namen haben können als Barabbas. Wissen Sie, was das übersetzt heißt? Sohn eines Vaters. Damit steht Barabbas für jeden von uns. Jeder von uns ist Sohn eines Vaters, beziehungsweise Tochter eines Vaters. Jeder von uns ist Barabbas, ein manifester Mörder. Jeder. Nicht im wörtlichen Sinne, die allermeisten sicher. Aber doch in einem tieferen Sinne. Weil Jesus auch für uns sterben musste. In einer alten Handschrift erfahren wir, dass der Vorname, der persönliche Zuname von Barabbas wahrscheinlich Jesus war. Dieser Name war ja damals häufiger. Jesus Barabbas, sein Name vor unserem Namen. Und das ist für uns alle das Wichtigste, was bei diesem entlarvenden Prozess am Ende herauskommt. Ja, auch das andere kann für uns relevant sein. Wir sahen zunächst die manipulierte Menge. Das war das Erste. Und wir sollten uns fragen, wo stehe ich in der Gefahr, einfach mitzulaufen? Wo stehe ich in der Gefahr, mich dem anzupassen und das blind zu glauben, was zum Beispiel die Mainstream-Medien mir jeden Tag weismachen wollen? Das ist das eine. Und dann der mediokre Machthaber, Pilatus, der eine Zeit lang Jesus nahe kommt und ihn dann doch für ein bisschen Karriere preisgibt, der niemals ganze Sache machen will mit Jesus, der seine Haut retten will und alles verliert. Aber das Dritte, das gilt ganz sicher. Wir sind manifeste Mörder, mitschuldig an der Ermordung Jesu Christi, weil der an meiner Stelle starb. Und ich möchte Sie fragen, haben Sie das jemals zugegeben? Haben Sie Jesus jemals dafür gedankt, dass er um ihretwillen starb und auferstand? Johann Sebastian Bach, damit schließe ich, der hat es öffentlich getan, in seiner Matthäus-Passion, wo die Jünger in der Abendmahlsrunde sitzen und Jesus ihnen ankündigt, einer wird mich verraten. Und wo sie dann ganz aufgeschreckt in dieser Abendmahlsrunde fragen, einer nach dem anderen, bin ich's, der dich verrät? Und Bach tritt dann gewissermaßen musikalisch unter sie und sagt, nein, ich bin's. Und dann kommt diese herrliche Liedstrophe, dieses persönlichste aller Bekenntnisse mit den Worten von Paul Gerhardt, was Bach dann einfügt, ich bin's. Ich sollte büßen an Händen und an Füßen, gebunden in der Hölle. Die Geiseln und die Banden, das heißt die Stricke, mit denen sie ihn gefangen haben, die Geiseln und die Banden und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Ich bin's. So spricht nur einer, der weiß, ja, ich bin ein manifester Mörder. Aber er trug meine Strafe. Und darum darf ich für immer und ewig frei sein.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.